Ja, das heißt, unsere Lizenzpartner übernehmen ja diese Mandate persönlich. Das heißt, es gibt eine persönliche starke Zuordnung als selbstständige Unternehmer und sind dadurch, was ein großer Vorteil meines Erachtens ist für den Unternehmer, sind dadurch natürlich auch sehr erfolgsorientiert unterwegs. Also die wollen auch den Deal, auf Deutsch gesagt.
Ja, ich denke, da heben wir uns ein wenig vom Markt ab, weil in vielen anderen Unternehmen deutlich mehr Mandate betreut werden. Und wenn das über die 5 oder 6 zu betreuenden Mandate hinausgeht pro Berater, dann kann das nicht mehr in der Intensität erfolgen, die da einfach zum Erfolg führt.
Ja, es führt einfach dazu, dass man dann doch wieder das M&A-Geschäft zum Zufallsgeschäft verkommen lässt, sage ich jetzt mal, und nicht so strukturiert abarbeitet, wie es notwendig ist, wie du sagst, um am Ende erfolgreich abzuschließen. Die Vorteile für unsere, sage ich mal, Mandanten, in einem Netzwerk aufgefangen zu werden, so wie wir es gebaut haben, überwiegen doch, oder siehst du das im Vergleich zu anderen Unternehmen anders? Es gibt ja auch Unternehmen, die eben nicht dieses One-Man-One-Engine-Verfahren anwenden. Ich nenne es immer das AMG-Verfahren, das M&A-Expert anwendet. Einer ist zuständig vom ersten bis zum letzten Tag, sondern es gibt auch Unternehmen in unserer Branche, die praktisch als Fließbandarbeit solche Mandate betreuen. Was hältst du davon?
Willkommen bei Chefsessel frei, der Podcast für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen von M&A Expert.
Ja, willkommen, liebe Zuschauer, beim heutigen Chefsessel frei Podcast von M&A Expert. Heute mit dem Thema, was sind eigentlich die Vorteile von M&A Expert oder von unserem Lizenznetzwerk auch für den Mandanten? Ich begrüße zu diesem Gespräch wieder meinen Mitgründer und Partner Martin van Moll. Martin, herzlich willkommen.
Danke, Markus, dass ich hier sein darf.
Ja, Martin, dann kommen wir gleich zum Thema. M&A Expert, unsere Marke, unser Lizenzsystem. Was verbirgt sich denn dahinter? Vielleicht kannst du das mal kurz für die Zuschauer zusammenfassen.
Okay, kurz zusammengefasst heißt das mit anderen Worten, dass wir begonnen haben, zu zweit zunächst einmal, haben ganz schnell festgestellt, unser System zu skalieren. Dafür brauchen wir Leute. Dann haben wir überlegt, können wir es leisten, uns 10, 15, 20 oder N Mitarbeiter anzustellen, wo wir nicht wissen, können wir die regelmäßig beschäftigen oder nicht, so dass wir uns letztendlich dazu entschlossen haben, ein System zu entwickeln, was für potenzielle Lizenzpartner interessant ist. Nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, dass wir eine Riesenchance sehen, wenn wir aus verschiedenen Branchen Leute für uns gewinnen können. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, wir haben, nehmen wir den Peter her. Der Peter hat früher eine Gießerei gehabt, ist in dieser Branche sehr stark vernetzt, kennt sich in dieser Branche sehr gut aus, was Automotive-Zulieferer und natürlich explizit Gießer anbelangt, so dass er im Grunde genommen in diesem Umfeld auch Mandanten sehr professionell betreuen kann. Das Thema M&A, die Werkzeuge, die dafür notwendig sind, die vermitteln wir in unseren Schulungen, die wir den Leuten an die Hand geben, wo wir die Leute wirklich fit machen. Aber die Branchenkenntnis, die sollten sie dann entsprechend mitbringen, um dann in dieser Branche und natürlich auch in dem Umfeld aktiv zu werden.
Ja, ganz viele von unseren Lizenzpartnern sind ja auch Unternehmer gewesen oder waren als Unternehmer tätig oder waren zumindest in Positionen tätig, wo Unternehmertätigkeiten ausgeführt wurden und haben sich dann irgendwann besonnen und haben gesagt, sie möchten gerne in dieser Branche als Berater aktiv werden und bringen natürlich auch aus unterschiedlichen Branchen, so wie du es gesagt hast, ihr Fachwissen mit in unser Netzwerk. Das ist auch ein ganz großer Vorteil, dass wir eben völlig unterschiedliche Ansätze eigentlich bei unseren Lizenzpartnern haben. Du hast ein Beispiel gerade eben schon genannt. Das bedeutet natürlich, und das ist auch eine Grundvoraussetzung für die Tätigkeit im M&A-Bereich, dass man mit Unternehmern irgendwo, ich sage mal, auf Augenhöhe kommunizieren muss. Und das merkt ein Unternehmer natürlich sehr schnell, ob du dich da rein versetzen kannst in die Situation, in der er sich befindet, ob du verstehst, was ihn bewegt. Das ist natürlich auch so. Wir haben auch einen Teil jüngere Leute. Wie siehst du das gerade bei den jüngeren Leuten?
Ja, ich halte es für wichtig an der Stelle, dass man jüngere Leute mit reinbringt, weil jüngere Leute auch eine ganz andere Sichtweise auf den Markt und auf die Unternehmen haben. Wir sind eigentlich erfolgreich gestartet mit jüngeren Leuten, weil die Motivation, der Ansatz vielleicht ein Stück weit anders ist. Ich will damit nicht sagen, dass Jüngere grundsätzlich erfolgreicher sind, sondern einfach anders unterwegs sind. Und ich denke, der Mix macht es aus zwischen alten, erfahrenen Leuten und jungen Leuten. Mhm. Das, was für uns die Grundvoraussetzung ist für Lizenzpartner, die bei uns einen Einstieg finden möchten, ist natürlich, dass sie eine gewisse betriebswirtschaftliche Kompetenz mitbringen, betriebswirtschaftliches Grundwissen. In aller Regel ist das ein Bachelor- oder Masterabschluss in BWL. Dann Branchenerfahrung, wie du es bereits vorhin gesagt hast, in einer ganz bestimmten Branche, um dort eben auch auf ein entsprechendes Netzwerk zugreifen zu können. Oder auch Managementerfahrung, eben um, ich sag mal, sich in den Unternehmer hineindenken zu können.
Ein ganz wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist natürlich auch die Akquise von neuen Mandaten. Das heißt, da gibt es auch natürlich Skills, die manch einer erst lernen muss, wenn er von der, sag ich mal, von der Kompetenzschiene kommt und einfach sagt, jetzt muss ich auch noch Vertrieb lernen. Die Mischung macht es am Ende aus, meines Erachtens. Siehst du das?
Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Wobei ich dir ganz klar sagen muss, dass wir dieses Thema Vertrieb oder die Erlangung von Mandaten unseren Leuten dann irgendwo auch beibringen. Also es ist mal grundsätzlich die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, dass ich entsprechende Anzahl von Mandaten habe, um einmal überleben zu können, zum anderen natürlich auch, um, ich sag mal, mein Wissen anbringen zu können.
Ja gut, es sind eben zwei Pole. Einmal ist es die Fachkompetenz und dann ist es die vertriebliche Kompetenz. Und beides zusammen führt letztendlich zu einer Symbiose, die den Berater auch erfolgreich macht. Wir haben das ja in der Vergangenheit erlebt, dass manch einer auch etwas Anlaufzeit benötigt, um in dieses Thema so richtig reinzukommen. Vertrieb macht eine ganze Menge am Anfang aus, aber wenn man dann Mandate hat, das erwartet natürlich auch der Unternehmer, der uns beauftragt, dann wird auch Fachkompetenz erwartet.
Ja, ich denke aber, es sollte keine Angst davor haben, dass er das nicht hinbekommt mit dem Vertrieblichen. Da unterstützen wir ihn so gut es geht. Das Fachliche, die Fachkompetenz ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, um am Ende auch die Unternehmen verkaufen zu können. Weil wir treten ja an, um Unternehmern zu helfen, nicht um die 1000 Mandate zu akquirieren, um vom Unternehmer irgendwelche Gebühren zu erheben und dann am Ende nicht erfolgreich für ihn tätig zu sein. Also das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Also das Thema fachliche Kompetenz ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dafür machen wir auch regelmäßige Schulungen bei unseren Mitarbeitern. Wir entwickeln die weiter, wir bilden die weiter und versuchen auch aus Quereinsteigern richtige Profis zu machen und das innerhalb kürzester Zeit. Und dann geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln.
Ja, wenn du sagst innerhalb kürzester Zeit, die Realität zeigt uns, die kürzeste Zeit sind 1 bis 2 Jahre, die man benötigt.
Ja, absolut.
Um in das Thema reinzukommen. Ja, also das, man muss sich auch die Zeit selbst geben, in eine neue Branche, wie die M&A-Branche sie ja darstellt, hineinzuwachsen. Man muss bestimmte Dinge lernen, man muss bestimmte Mechaniken lernen. Was wir als ganz großen Vorteil sehen, ist halt dieses Netzwerk, was da entsteht, dass man mit ganz spannenden Kollegen sich auch immer wieder trifft oder auch telefonisch in guten und engen Kontakt steht. Unter unseren Lizenzpartnern ist es ja quasi schon so, dass es durchaus auch kleine Gruppen gibt, die intensiv zusammenarbeiten.
Ja, das ist durchaus so. Ich denke, das ist auch in jedem Betrieb so, dass es Mitarbeiter gibt mit gleichen Interessen, die sich dann zusammentun, mit gleichen Zielen. Mhm. Und ähnlich ist es bei unseren Lizenzpartnern. Und ich denke mal, das macht die Arbeit ja auch spannend und auch angenehm. Mhm.
Was glaubst du, ist wichtiger im Umgang mit Mandanten? Ist der Bedenkenträger noch gefordert vom Unternehmer? Also jemand, der da sitzt, den Kopf neigt und sagt, naja, das sieht ja nicht so gut aus bei Ihnen. Oder sieht der Unternehmer das eher so, dass er sagt, ich möchte jemanden haben, der mich mitreißt, der mich auch ein Stück weit begeistert, der eine eigene innere Begeisterung mitbringt in diesen Prozess, dem ich dann auch viel besser vertrauen kann, dass wir zielführend zusammenarbeiten?
Ich denke, Markus, deine Frage hast du jetzt schon selber beantwortet. Trotz alledem sollte man kritisch mit den Mandanten umgehen oder mit den potenziellen Mandaten. Das heißt, wenn ein Erstgespräch vor Ort geführt wird, dann sollte unser Lizenzpartner schon ziemlich genau hinschauen. Und das bläuen wir den Leuten auch immer wieder ein. Wir wollen keine Mandate annehmen, von denen wir nicht überzeugt sind, dass sie sich veräußern lassen. Mhm. Und wenn sich die Unternehmen realistischerweise veräußern lassen, dann kann man das auch mit einer entsprechenden Motivation dem Unternehmer auch darstellen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, den Unternehmer mitzureißen an der Stelle, aber nur dann, wenn es Sinn macht.
Welchen Vorteil hat denn ein Unternehmer, wenn er bei M&R Expert ein Mandat platziert? Gibt es da Vorteile gegenüber anderen Organisationen?
Also ich weiß nicht im Detail, wie andere Organisationen arbeiten an der Stelle, nur kann ich eins dazu sagen, dass es gewisse Statistiken gibt, die Aussage darüber geben, wie hoch die Abschluss- oder die Umsetzungsquote ist bei dem Verkauf von Unternehmen. Und da sind wir eigentlich ganz weit vorne mit dabei an der Stelle.
Du meinst, Entschuldigung, als Umsetzungsquote, das bedeutet die Quote von angenommenen und verfolgten Mandaten bis hin zum Abschluss, zum Verkauf des Unternehmens?
Die Umsetzungsquote ist aus meiner Sicht letztendlich der Durchmarsch durch die Ziellinie, das heißt der Verkauf des Unternehmens. Das ist ja letztendlich die Zielsetzung des Unternehmers. So, da muss man sich Gedanken darüber machen, welche Kriterien können dagegen sprechen, dass ein Unternehmen nicht verkauft wird. Mhm. Du kannst davon ausgehen, zu 90% ist es der Mandant, also sprich der Verkäufer, der den Verkauf seines eigenen Unternehmens verhindert. Mhm. Sei es jetzt, dass ihm der Kaufpreis zu niedrig ist, der geboten wird am Markt. Auch darauf haben wir nur bedingt Einfluss. Mhm. Bedingt, damit meine ich, dass wir schon einen gewissen Einfluss haben. Aber wenn der Unternehmer exorbitante Vorstellungen hat, dann sind die in vielen Fällen oder in den meisten Fällen eben nicht zu erreichen. Also da muss man schon ein Stück weit auf dem Boden bleiben. Mhm. Das ist ein Aspekt, ein wesentlicher Aspekt. Der andere Aspekt kann sein, den wir auch schon des Öfteren hatten, dass Unterlagen einfach nicht zur Verfügung stehen, dass der Unternehmer zu unvorbereitet an das ganze Thema herangeht. Sind es auch jetzt nicht die komplexesten Dinge, die der Unternehmer für die Vorbereitung braucht. Es sind ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel der Jahresabschluss vom vorletzten Jahr. Also wir haben jetzt beispielsweise das zweite Quartal eines Jahres, wenn der Abschluss vom Vorjahr nicht vorliegt. Das ist sicherlich kein Beinbruch, auch wenn der Abschluss von dem Jahr davor nicht zur Verfügung steht, dann ist es natürlich schon schlecht.
Und das erlebt man gar nicht so selten, ne?
Das erlebt man gar nicht so selten. Das gebe ich dir, da muss ich dir absolut beipflichten.
Ja. Das heißt, der Vorteil ist, dass unsere, wenn ich das richtig verstanden habe, für den Unternehmer ist, dass unsere Berater eine gute Ausbildung genossen haben und genau wissen, worauf es ankommt. Das erwartet natürlich der Unternehmer sowieso, wenn er einen M&A-Berater beauftragt. Was können noch Vorteile sein oder wo stellt sich das sonst noch heraus?
Ja, ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich auch die wartenbeißerische Art eines Partners von uns, die er einfach haben muss, die er mitbringen muss. Weil auch auf der Käuferseite gibt es manchmal Aspekte, die man durchaus beeinflussen kann. Also ein potenzieller Käufer oder Investor, der sagt auch schon mal ganz schnell ab, wenn er nicht schnell genug Informationen bekommt oder wenn er der Überzeugung ist, dass im Unternehmen irgendetwas nicht rund läuft, wo der Berater doch sehr viel Einfluss nehmen kann, wo der Berater dranbleiben kann und sagen kann, okay, das ist vielleicht nicht so, wie Sie das jetzt im ersten Moment sehen. Der Berater überlegt sich Maßnahmen, die man ergreifen kann, um den Käufer dann vielleicht doch noch davon zu überzeugen, den Prozess weiter zu verfolgen. All diese Dinge, also sprich, das Hartnäckige am Ball bleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir erleben das ja auch bei unseren Leuten, wie du weißt. Es gibt Leute, die sind da etwas hartnäckiger als andere. Die haben dann vielleicht auch das Tüpfelchen mehr Erfolg.
Ja, letztendlich zwingen die letztendlich auch die Mandanten zum Verkauf ein Stück weit, wenn man zwingen als Wort hier verwenden kann. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass der Unternehmer, wenn er sich nicht selbst entscheiden kann, schon auch manchmal einen kleinen Antrieb braucht, wo man sagt, machen Sie das, das ist jetzt gut für Sie.
Ich glaube, das ist ein bisschen ein böses Wort, wenn du sagst zwingen. Wir zwingen niemanden zum Verkaufen. Der Unternehmer,
zum Erfolg.
Der Unternehmer will ja letztendlich verkaufen und es ist tatsächlich so, dass man ihn zum Erfolg hinführen muss. Da gebe ich dir vollkommen
recht. Ist vielleicht das, die elegantere Lösung, wenn wir ihn zum Erfolg hinführen. Unser Netzwerk, ist das für einen Unternehmer überhaupt ein Thema?
Ja, das ist ein absolutes Thema. Ich denke daran, dass wir den ein oder anderen Fall schon übernommen haben von Mitbewerbern. Das heißt, mit anderen Worten, wo wir bei einem Mandanten vorstellig geworden sind, der da schon einmal einen Versuch gestartet hat mit einem Mitbewerber von uns und uns dann mitteilen musste, dass unser Mitbewerber nicht einen einzigen Kaufinteressenten gebracht hat. Einen solchen Fall kann ich mich nicht erinnern, dass wir den schon mal gehabt hätten. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich ein so großes Reservoir an Kaufinteressenten, dass wir damit jeden Mandanten erschlagen können. Nur das ist der falsche Ansatz. Wir wollen natürlich aus diesem großen Pool die raussuchen, die sich am besten für das Unternehmen eignen. Wir wollen dem Unternehmer nicht die Zeit rauben, um einen Interessententourismus in seinem Unternehmen durchzuführen.
Das bringt. Am Ende reicht ja einer, ne? Am Ende reicht ein Kaufinteressent.
Ja, aber um da hinzukommen, brauchen wir erstmal fünf, die möglicherweise ein Angebot abgeben und der ein oder andere ziert sich dann doch, dass du dann am Ende nur drei Angebote auf dem Tisch liegen hast, die dann aber letztendlich den Marktquerschnitt repräsentieren. Und nur so kannst du dein Unternehmen auch zum bestmöglichen Preis veräußern.
Gibt es denn auch Branchenunterschiede?
Ja, natürlich. Es gibt Branchen, die mal besser und auch mal schlechter laufen. Bestes Beispiel ist die Arbeitnehmerüberlassung, wo wir immer wieder merken, dass in bestimmten Zeiten eine Flaute herrscht in dieser Branche, also die ist sehr volatil. Und dann gibt es andere Zeiten, wo diese Unternehmen tatsächlich sehr stark nachgefragt sind, obwohl es in der Branche vielleicht gerade nicht so gut läuft, aber die Aussichten gut stehen.
Das heißt, die Arbeitnehmerüberlassung ist ja auch so eine typische Branche, die sehr, sage ich mal, auch krisengeschüttelt ist. Also die Krise kommt als erstes bei denen an, aber wenn es wieder nach oben geht, dann haben die auch als erste wieder mehr Nachfrage.
Das ist genau der Punkt. Und wenn die Investoren der Überzeugung sind, dass ein Lichtblick oder ein Licht am Ende des Tunnels absehbar ist und die Wirtschaft in absehbarer Zeit wieder nach oben gehen kann, dann ist die Nachfrage entsprechend groß.
Es gibt ja auch so Branchen, mit denen wir uns bei M&A Expert gar nicht befassen. Ich nenne mal als Beispiel die Ärzteschaft, also die Nachfolge für Ärzte. Da gibt es ja wieder Spezialanbieter, da mischen wir uns nicht ein. Das ist auch nicht unbedingt unsere Hauptzielrichtung. Unsere Hauptzielrichtung liegt eher in welchen Bereichen?
Unsere Zielrichtung liegt in verschiedenen Bereichen. Das geht los von Dienstleistungen im weitesten Sinne bis hin zu Produktionsunternehmen, Handelsunternehmen. Was im Moment sehr gut läuft, das sind Handwerksunternehmen. Mhm. Man will es nicht meinen, aber ob der Bauflaute, die wir jetzt im Moment haben, sind Unternehmen vom Bau sehr gefragt. Mhm. Weshalb auch immer, aber es ist einfach so.
Ja. Ja, viele Unternehmer werden sich fragen, wenn ich jetzt bei M&A Expert einen Berater vorgeschlagen bekomme, ist denn das auch der richtige Berater für mich?
Ja, das ist eine Frage, die der Unternehmer selber für sich beantworten muss. Ein wesentlicher Aspekt, der dazu beiträgt, die Entscheidung zu treffen, ist natürlich die Sympathie und das Vertrauen.
Ja, die Persönlichkeit auch.
Weil ganz ehrlich, würdest du mit einem zusammenarbeiten wollen, der dir unsympathisch ist?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, ja. Das ist der erste, der wesentliche Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die Kompetenz. Mhm. Das heißt, der Berater sollte eine gewisse Erfahrung mitbringen. Der Berater sollte wissen, wie die Prozesse funktionieren. Und ich denke, wenn diese ganzen Faktoren positiv bewertet werden aus Sicht des Unternehmers, der beschließt, sein Unternehmen abzugeben, dann ist das mal die Grundvoraussetzung.
Ja. Wir haben ja bei uns auch ein Fünf-Phasen-Modell eingeführt, nachdem wir einen strukturierten Ablauf bieten für den Verkauf eines Unternehmens. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Vorteil für einen Unternehmer, dass er einen Berater hat, der an einem solchen Modell natürlich schnell, effizient und zielgerichtet den richtigen Käufer für sein Unternehmen finden kann.
Ja, nicht nur für den potenziellen Verkäufer, für den potenziellen Mandanten, sondern auch für unsere Berater, die ja manchmal als Quereinsteiger in unser Unternehmen kommen, die eine gewisse Branchenerfahrung haben, aber von M&A noch nicht so viel Ahnung haben. Die werden durch uns entsprechend geschult, dass sie die Kompetenz erlangen. Und dann ist es ganz wichtig, dass sie das Hilfsmittel, das CRM-System haben, mit dem sie sich durchhangeln können, durch den Prozess. Das ist für den Berater wichtig, genauso wie für den Kunden.
Ja, die Struktur umfasst ja nicht nur das CRM-System und diesen 50-Schritte-5-Phasen-Plan. Sie umfasst natürlich auch Checklisten, Vertragsdokumente, NDAs, alles das, was man benötigt auf dem Weg zum Verkauf. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der unseren Partnern natürlich Sicherheit gibt, das Richtige zu tun. Denn solche Dokumente müssen auch immer wieder an den neuesten Stand der Rechtsprechung angepasst werden. Auch für den Unternehmer ist es natürlich wichtig, dass er da die richtige Entscheidung trifft und einen professionellen Partner an seiner Seite hat.
Ja, vor allem, dass die Verträge auch nicht einseitig formuliert sind, sondern dass sie beiden Seiten gerecht werden. Mhm. Und das erleben wir immer wieder, dass uns Mandanten sagen, sie haben Verträge vorgelegt bekommen von Mitbewerbern von uns, die relativ einseitig waren. Und das halte ich jetzt nicht für fair. Und von daher bin ich davon überzeugt, wir wollen einen guten Job machen, wir müssen uns vor nichts fürchten, wir müssen nicht Verträge kreieren, die einseitig auf unserer Seite sind, sondern Fairplay.
Ja, du meinst diesen klassischen Einseiten-Durchschlagsvertrag, der dann teilweise noch verwendet wird, wo eigentlich nichts richtig geregelt ist. Wir haben da schon komplexere Unterlagen vorbereitet.
Absolut, ja. Absolut. Nicht mit der Zielsetzung, dann irgendwann vor Gericht zu landen, sondern mit der Zielsetzung, da nicht hinzukommen.
Mhm. Ja, prinzipiell arbeiten wir ja auch mit einer Monatsfee. Die Monatsfee, die wir aufrufen, Richtet sich natürlich auch ein Stück weit nach der Unternehmensgröße. Die Monatsfee ist aber auch ein Commitment des Unternehmers, dass er wirklich bereit ist, in diesen Prozess mit zu investieren, mit uns gemeinsam zu investieren, um eben auch uns gegenüber ganz klar zum Ausdruck zu bringen, dass er den Verkauf des Unternehmens auch wirklich will.
Jetzt muss ich dir die Frage stellen, ist das überhaupt erwähnenswert? Ich denke, das ist jedem Unternehmer klar, dass er für eine Dienstleistung irgendwo etwas zahlen muss und dass wir halt auch nicht hergehen können und können ihm den Markt darlegen in Form von 5 Angeboten. Und er sagt dann, ich habe mir das überlegt, ich möchte jetzt doch nicht den nächsten Schritt gehen. Und da kommen wir genau zu diesem Commitment, von dem du sprichst. Der Unternehmer macht ja damit letztendlich ein Commitment und sagt ganz klar, ja, ich will den ganzen Prozess mit dir umsetzen. Ja. Und ich möchte im Grunde genommen auch von dir die Sicherheit haben, dass du bis zum Ende bei mir bleibst und dass du mir eben den Markt zunächst einmal offenlegst. Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann möchte ich auch die nächsten Schritte mit dir gehen.
Durch dieses Commitment erkauft sich der Unternehmer natürlich auch die Freiheit, am Ende Nein zu sagen. Das muss uns klar sein. Der Unternehmer entscheidet am Ende klipp und klar, ob ihm das letztendlich vorgelegte Angebot zusagt oder nicht. Wenn er dann Nein sagt, gehen wir auch in Frieden auseinander.
Natürlich, wir können einen Unternehmer nicht zwingen zu veräußern und noch dazu zu einem Verkaufspreis, der nicht seinen Vorstellungen entspricht. Wir wünschen uns das natürlich unbedingt, dass wir seinen Vorstellungen gerecht werden, nur das können wir nur bedingt beeinflussen.
Klar, letztendlich wird das Angebot ja immer vom Markt formuliert und
wir transportieren es letztendlich.
Wir transportieren es nur. Wir können ja im Prinzip nur das weitergeben, was uns vom Markt auch gespiegelt wird.
Ja. Und von daher ist auch das Bewusstsein bei unseren Mandanten gegeben, dass wir nicht bis dahin, bis zu dem Punkt umsonst für ihn tätig sein können.
Ja, und das ist für viele Unternehmer natürlich eine Hürde, über die man erstmal springen muss. Du erinnerst dich aus deiner Praxiszeit wahrscheinlich auch ganz gut an ganz, ganz viele Gespräche, wo Unternehmer eben an dieser Hürde nicht die Entscheidung treffen konnten, diesen Schritt zu gehen und sie ihn wahrscheinlich auch beim nächsten Berater nicht treffen und auch beim übernächsten nicht treffen. Inwieweit ist denn dieses Commitment wichtig für die unternehmerische Entwicklung?
Ja, Markus, es muss doch ganz klar für einen Unternehmer werden, dass wir nicht nur diejenigen sind, die ein monatliches Dienstleistungshonorar verlangen. Das ist in der Branche bei allen Profis so üblich. Es mag sein, dass es vielleicht den einen oder anderen Newcomer gibt, der sich in diese Branche, in dieses Umfeld bewegt, der nach Mandaten giert, weil er kein Mandat hat und der dann vielleicht rein auf Erfolgsbasis aktiv wird, aber der keine Erfahrung mitbringt. Erfahrene Unternehmen arbeiten nicht anders. Das ist einfach so.
Klar, und wenn du als Profi im Markt agierst und unsere Mandanten erwarten natürlich auch eine professionelle Dienstleistung, dann musst du natürlich auch die absolute Sicherheit haben, dass das, was du da in Arbeitszeit und Geld investierst, am Ende auch eine gute Aussicht auf Erfolg hat.
Wer sind denn diejenigen, die nicht bereit sind, in diesen sauren Apfel zu beißen, sprich unsere monatliche Leistung zu vergüten? Das sind diejenigen, die letztendlich nur mal sehen wollen, was gibt der Markt her? Ist denn mein Unternehmen grundsätzlich veräußerbar und welchen Kaufpreis könnte ich denn dann erzielen? Und ja, dann überlege ich mir immer noch, ob ich verkaufen will oder nicht. Sorry, die brauchen wir nicht, die möchte ich nicht als Mandant haben. Ich möchte die als Mandant haben, die sich darüber im Klaren sind, dass sie wirklich verkaufen möchten und dass sie diesen Schritt bis zum Ende durchziehen. Genau. Immer unter der Maßgabe, dass die Rahmenbedingungen, die er sich vorstellt, auch erfüllt werden.
Genau. Also diese Entscheidung zum Verkauf ist ja eine positive Entscheidung, die man dadurch untermauert, dass man auch irgendeine Vorleistung natürlich erbringt als Unternehmer, um sich in die Lage zu versetzen, am Ende des ganzen Verkaufsprozesses überhaupt die Entscheidung zu treffen, ja oder nein.
Da kann ich dir nur beipflichten. Mhm.
Viele Unternehmer bemängeln natürlich in der M&A-Branche auch, dass am Anfang viel versprochen wird und am Ende es dann einfach heißt, ja, tut mir leid, es ist leider kein Kaufinteressent gefunden worden. Und das sind ja häufig auch die Ängste, die ein Unternehmer, wenn er vor dieser Frage steht, mit sich herumträgt. Vielleicht hat er auch mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wir alle kennen die Vorgehensweise von manchen Marktbegleitern, die eben, wie du es eben auch schon angedeutet hast, darauf aus sind, möglichst viele Mandate zu horten, ja, um dann das Ganze zu einem Glücksgeschäft zu machen. Mhm. Ja, ein glücklicher Zufall führt dann dazu, dass vielleicht doch mal ein Unternehmen verkauft wird. Das ist der Vorteil bei uns, glaube ich auch, dass man durch diesen sehr gut strukturierten Prozess ganz zielgerichtet auf den Punkt zusteuert, in, sage ich mal, überschaubarer Zeit zusteuert, bei dem man ganz genau weiß, das klappt jetzt oder es klappt nicht.
Ja, nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass wir eine Vielzahl von Kaufinteressenten haben, dass wir über unsere Netzwerke den Zugang zum Käufermarkt in dieser Intensität besitzen, die dazu führt, dass wir wirklich für jedes Unternehmen so viele Käufer präsentieren können, die den Mandanten dazu befähigt, für sich eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil ich kann mich nicht an ein einziges Mandat erinnern, wo wir nicht eine Vielzahl von Kaufinteressenten vorstellen konnten.
Ich habe im letzten Jahr, ganz kurz als Information, ich habe im letzten Jahr mal mir alle Mandate angeguckt und habe mal gezählt, wie viele Kaufinteressenten wir in der Kaufinteressenten-Gewinnungsphase hatten. Und das waren durchschnittlich 19 Kaufinteressenten pro Mandat. Durchschnittlich. Mhm.
Daraus sollte sich doch letztendlich in jedem Fall für den potenziellen Verkäufer etwas ergeben, was ihn in die Situation bringt, wirklich abgeben zu wollen. Mhm. Immer unter der Maßgabe, dass er vernünftige, realistische Vorstellungen hat. Unrealistische Vorstellungen ergeben sich sehr häufig in den Fällen, wo Unternehmer über die Maßen hinweg nicht unbedingt betriebsnotwendiges Anlagevermögen haben oder wo vielleicht ein Anlagevermögen aus ganz anderen Umsätzen und Ausstößen der Leistung resultiert, die nicht mehr vorhanden ist. Und wo der Unternehmer dann der Überzeugung ist, dass das Unternehmen an den Assets gemessen werden soll. Und das ist sehr häufig ein Trugschluss. Mhm. Weil über eins müssen wir uns im Klaren sein, der Ertragswert eines Unternehmens steht beim Verkauf immer im Vordergrund.
Ja, man muss sich darüber auch im Klaren sein als Unternehmer, dass jeder Käufer für sich eine Bewertung des zu kaufenden Unternehmens vornehmen wird. Damit sind wir auch beim Thema Unternehmensbewertung. Das ist ja auch ein Teil unserer Dienstleistung, den wir anbieten. Sowohl die Unternehmensbewertung für ein Unternehmen als auch eine Gewerbeimmobilienbewertung über unsere Partner. Ja, das heißt, unsere Lizenzpartner übernehmen ja diese Mandate persönlich. Das heißt, es gibt eine persönliche starke Zuordnung als selbstständige Unternehmer und sind dadurch, was ein großer Vorteil meines Erachtens ist für den Unternehmer, sind dadurch natürlich auch sehr erfolgsorientiert unterwegs. Also die wollen auch den Deal, auf Deutsch gesagt.
Ja, letztendlich, da muss ich dir durchaus recht geben, ist es so, dass wir keine Lizenzpartner haben, die ein Fixgehalt oder sonst irgendetwas bekommen, sondern die auf den Verkauf des Unternehmens angewiesen sind und damit natürlich eine ganz andere Vorteile für einen Mandanten bringen als bei den größeren Unternehmen, wo die Leute Fixgehälter bekommen und letztendlich nicht unbedingt auf den Erfolg angewiesen sind.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass unsere Lizenzpartner über die ganze Republik und auch über Österreich verteilt tätig sind, so dass die regionale Nähe gegeben ist. Mhm. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Das ist ein sehr großer Vorteil für einen potenziellen Mandanten, wenn der jetzt möglicherweise in Hannover sitzt und von München müsste jemand hochfahren für Gespräche. Das sind sehr hohe Kosten, die da für den Mandanten entstehen, was ja nicht unbedingt sein muss.
Richtig. Es ist so, dass unsere Lizenzpartner natürlich schon auch den regionalen Aspekt irgendwo pflegen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir natürlich keine Gebiete festgelegt haben, sondern wir haben einen Kundenschutz festgelegt. Denn du weißt es, wir leben auch zu einem großen Teil von der Empfehlung. Und da gibt es eben auch beim Empfehlungsgeschäft manchmal gar nicht so die räumliche Nähe, sondern da kann es durchaus sein, dass man in einem Prozess einen Käufer an Bord hatte, der vielleicht nicht gepasst hat, aber der im Nachgang kommt und sagt, Mensch, ich suche da das und das Unternehmen, kannst du mir dabei helfen? Das war so eine sehr gute Geschichte. Es hat mir sehr gefallen, wie Sie da agiert haben, Herr van Moll. Unterstützen Sie mich doch bitte bei meiner Suche. Denn wir machen ja nicht nur Verkaufsmandate, sondern auch Suchmandate.
Ja, das kann in beide Richtungen gehen. Da haben wir wieder diesen Aspekt, den wir eingangs schon besprochen hatten, nämlich die Branchen-Kontaktnetzwerke, die da möglicherweise bei einem unserer Partner gegeben sind, die dann zur Empfehlung führen oder eben die Kontakte zu den entsprechenden Kaufinteressenten, die eben auch für ein weiteres Mandat interessant sein könnten. Das sind alles so diese Aspekte, die für eine Empfehlung sprechen könnten oder grundsätzlich dafür sprechen könnten, warum ein bestimmter Berater ein bestimmtes Mandat annehmen sollte. Und da macht es eben auch die Vielfalt aus, die wir da zu bieten haben. Das heißt, Berater aus allen möglichen Branchen, Berater, die auch schon alle möglichen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen veräußert haben und über die Käufernetzwerke verfügen.
Ja, insgesamt die Zahl der Mandate, die wir in der ganzen, im ganzen Netzwerk betreuen, liegt ja schon so knapp über 100, was sich erstmal eine ganze Menge anhört. Wenn man das allerdings so betrachtet, dass wir das Ganze mit 20 Beratern machen, dann liegt die durchschnittliche Zahl der betreuten Mandate bei 5 bis 6 Mandaten, was ja letztendlich dazu führt, dass man sich schon intensiv damit auseinandersetzen kann.
Ja, ich denke, da heben wir uns ein wenig vom Markt ab, weil in vielen anderen Unternehmen deutlich mehr Mandate betreut werden. Und wenn das über die 5 oder 6 zu betreuenden Mandate hinausgeht pro Berater, dann kann das nicht mehr in der Intensität erfolgen, die da einfach zum Erfolg führt.
Ja, es führt einfach dazu, dass man dann doch wieder das M&A-Geschäft zum Zufallsgeschäft verkommen lässt, sage ich jetzt mal, und nicht so strukturiert abarbeitet, wie es notwendig ist, wie du sagst, um am Ende erfolgreich abzuschließen.
Aber das ist doch letztendlich auch unsere Aufgabe, aufzupassen, dass es nicht so weit kommt. Und wir unterstützen ja unsere Berater dann auch an der Stelle, wo der ganze Prozess dann möglicherweise aus welchen Gründen auch immer schon mal ins Stocken kommen kann, was ja nicht auszuschließen ist.
Ja. Das heißt, wir unterstützen aus der Zentrale unsere Lizenzpartner. Aber was wir auch feststellen, ist, dass die Lizenzpartner untereinander sich unterstützen und ergänzen, teilweise auch schon Mandate gemeinsam oder im Austausch durchführen.
Ja, das ist der Netzwerkgedanke, der bei uns auch zu relativ hohen Erfolgen führt. Das heißt, ein Mann im Baden-Württembergischen hat ein bestimmtes Unternehmen aus einer bestimmten Branche, während ein anderer aus Rheinland-Pfalz beispielsweise ein Unternehmen aus dieser Branche schon veräußert hat und hat den Zugang zu den Käufern aus diesem Umfeld. Und so ergänzt man sich gegenseitig. Und das sind eben auch diese Meetings, diese regelmäßigen Meetings, die stattfinden, wo man eben diesen Austausch betreibt.
Absolut. Ja. Bei den Meetings stellen die Lizenzpartner ihre Mandate ja auch immer vor. Das heißt, wir tauschen auch untereinander ganz gut unsere Informationen aus. Woher kommen denn unsere Kaufinteressenten? Das interessiert bestimmt auch.
Ja, die Kaufinteressenten, die wir in einer Vielzahl, über die wir in einer Vielzahl verfügen, die kommen in aller Regel aus vergangenen Projekten und das resultiert eben aus unserem Erfahrungsschatz, aus unserer langjährigen Tätigkeit. Das heißt, man hat, wie viele Mandate haben wir schon abgewickelt? Das sind mit Sicherheit um die 500, 600 Mandate, die wir in den letzten Jahren abgewickelt haben. Aus jedem dieser einzelnen Mandate, sage ich immer grob über den Daumen, hat man irgendwo zwischen 40 und 60 Kontakte gehabt. Mhm. Das sind oft Kontakte, die man schon mal aus der Vergangenheit hat, aber auch sehr viele neue Kontakte, die daraus entstehen gegenüber potenziellen Käufern, die dann eben auch in unseren Pool der Käufer wandern und die eben über eine ganz gezielt ausgerichtete künstliche Intelligenz auch für jedes Projekt neu selektiert und vorgestellt werden für neue Projekte, jetzt mal ungeachtet dem Netzwerk, wo ohnehin ein entsprechender Austausch stattfindet.
Ja. Es ist ja auch so, darüber müssen wir uns im Klaren sein, es kann immer nur einer kaufen. Und wenn wir viele Kaufinteressenten vorstellen, bleiben halt auch viele Kaufinteressenten am Ende ohne Unternehmen auf der Strecke, die natürlich weiter auf der Suche sind und entsprechende Unternehmen suchen. Wir gehen ja dann auch in die Branche rein und schreiben passende Unternehmen auch dann an, mit der Bitte, doch mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist ja auch ein sehr guter Weg, um für diese Kaufinteressenten dann passende Unternehmen zu finden.
Das ist ja letztendlich der Vorteil für Leute, die bei uns als Lizenzpartner anfangen, die natürlich zunächst einmal mit der Angst zu uns kommen, Mensch, Mandate akquirieren, okay, da schult ihr mich. Ich komme an die Mandate dann, aber was ist mit Kaufinteressenten? Und da können wir die Leute wirklich beruhigen, können den Leuten sagen, Kaufinteressenten haben wir en masse. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, was wir unseren Leuten an die Hand geben, was diesen Netzwerkgedanken und natürlich auch die Vorteile in einem solchen Lizenzsystem widerspiegelt.
Mhm. Unsere Aufgabe ist es ja, zwischen den Anforderungen der Kaufinteressenten und den vorhandenen Unternehmen eine möglichst gute oder große Schnittmenge zu bilden. Diese durchschnittlich 19 Kaufinteressenten, die wir vorstellen können, sind unseres Erachtens ja schon ein ganz guter Wert. Ist der noch verbesserungswürdig?
Ja, die Frage ist nach der Notwendigkeit. Ist es wirklich notwendig, für jedes Unternehmen im Schnitt irgendwo möglicherweise 30 oder 40 Kaufinteressenten vorzustellen? Halte ich nicht unbedingt für notwendig. Es ist notwendig, sehr fokussiert und sehr zielgerichtet Kaufinteressenten vorzustellen. Und das war immer unser Ansatz gewesen. Und ich denke, wenn wir 19, selbst wenn es nur 10 ganz fokussierte Kaufinteressenten sind, die, für die das Unternehmen gut passt, ist es völlig ausreichend.
Manchmal gibt es ja auch, sage ich mal, den Umstand, dass es für ein Unternehmen nicht sofort den richtigen Kaufinteressenten gibt. Hast du das schon mal erlebt?
Das bleibt nicht aus. Unternehmen, die schlechte Erträge fahren oder Unternehmen in Branchen, die jetzt nicht unbedingt die Zukunftsperspektive darstellen, die man sich wünscht, da kann das durchaus vorkommen. Wir haben beispielsweise, ich habe das vorhin schon gesagt, Branchen wie die Zeitarbeit, Branchen wie Automobilhandel, die sehr, sehr schwankender Nachfrage unterliegen. Und da kann es durchaus vorkommen, dass man auch schon mal länger braucht, um einen Kaufinteressenten davon zu überzeugen, ein LOI abzugeben. Mhm. Also wir sind ganz schnell im Gespräch mit Kaufinteressenten aus unserem Pool heraus, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass da jeder gleich ein Angebot abgibt. Und dann kann es auch schon mal etwas länger dauern, um letztendlich an entsprechende Angebote zu kommen.
Ja. Wenn du sagst etwas länger, über welchen Zeitraum denkst du danach?
Also da denke ich schon an Zeiträume, die irgendwo zwischen 6 und 9 Monaten liegen, bis da die ersten Angebote kommen.
Ja. Und die Zeit soll der Unternehmer sich auch nehmen?
Die muss er sich zwangsläufig auch nehmen.
Ja. Also aufgeben geht nicht, man muss am Ball bleiben, das lernen unsere Lizenzpartner auch, was auch für unsere Unternehmer, die uns beauftragen, natürlich ein Learning ist, dass man, wir hatten glaube ich schon mal ein Mandat, das wir nach 2 Jahren erst verkauft haben, weil wir mittendrin in der Due Diligence nochmal neu einen Kaufinteressenten suchen mussten, da die Verhandlungen gescheitert sind. Das gibt es natürlich auch.
Dafür gibt es auch Mandate, die innerhalb 3 Monaten veräußert
sind. Absolut, ja. Wobei das auch eine Ausnahme darstellt. Ne?
Absolut.
Der Durchschnitt von 9 Monaten, den kann man schon so in etwa festhalten. Ne?
Das ist die Aussage, die wir auf Nachfrage eigentlich grundsätzlich nach außen geben.
Wir haben schon mal angesprochen, dass die Transaktionslänge sich durchaus auch negativ entwickelt in der Form, dass man sagt, manche Mandate dauern statt der kolportierten 9 Monate vielleicht auch mal 12 Monate. Was gerade in der Finanzierungsfrage eben dazu führt, dass viele Banken doch mehr Zeit brauchen, um die Entscheidung zu treffen, ob das Projekt finanziert wird oder nicht.
Das ist einer der Aspekte, der dazu führt, dass es etwas länger dauert. So, und jetzt komme ich wieder zurück auf unsere Lizenznehmer. An der Stelle müssen auch unsere Lizenznehmer hartnäckig bleiben und sollten den Unternehmer auch davon überzeugen, da bei der Stange zu bleiben und nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist das Thema Wadenbeißen.
Absolut, ja.
Wir haben erst kürzlich den Fall gehabt, du kannst dich erinnern, dass eine Finanzierung in letzter Minute gescheitert ist. Und da hat unser Berater, das war in dem Fall ein festangestellter Berater von uns, selber eine Bank, wo er Kontakte hin hatte, beschafft, die letztendlich die Finanzierung doch noch zustande gebracht hat. Und das nenne ich dann mal Hartnäckigkeit.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, die man mitbringen muss in unserer Branche, dass man eben hartnäckig an sein Ziel auch glaubt und am Ball bleibt und weitermacht bis zum, sage ich mal, positiven Abschluss des Ganzen. Immer wieder heißt es ja auch, für den Unternehmer ist es auch emotional eine schwierige Geschichte, loszulassen, sein Unternehmen zu verkaufen. Inwieweit siehst du das momentan noch? Wir haben es ja durchaus auch mit immer jüngeren Verkäufern zu tun.
Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass die jüngeren Verkäufer sehr häufig einfach nur den Markt sondieren möchten, also sehen möchten, was gibt der Markt her, und wenn die Zielsetzung nicht erreicht wird, die der Unternehmer hat, dann bitte lässt man es halt sein. Ist vielleicht auch nachvollziehbar für einen Unternehmer, der irgendwo unter 50 ist oder im Idealfall vielleicht sogar noch unter 40, dass der natürlich sagt, okay, dann warte ich einfach nochmal 3, 4, 5 Jahre, dann habe ich das Unternehmen weiterentwickelt und dann kann ich einen ganz anderen Kaufpreis erzielen. Ja. Es ist für uns schlecht, ist für ihn emotional nachvollziehbar und bitte, dann ist es so.
Der klassische 80-jährige Unternehmer, der schon 5-mal verkauften hätte können, sich aber nie entscheiden kann, gibt es den überhaupt noch?
Den gibt es in ganz wenigen Fällen noch, wobei der genauso schwierig ist wie der
Jüngere.
40-Jährige,
genau.
Weil der wird auch mit 80 noch nicht abgeben.
Also wenn er nicht unter 40 idealen, und über 80 wird schwierig.
Ja, absolut. Ja,
okay.
Das heißt mit anderen Worten, unser Klientel liegt idealerweise dazwischen.
Ja, okay. Gut, die Vorteile für unsere, sage ich mal, Mandanten in einem Netzwerk aufgefangen zu werden, so wie wir es gebaut haben, überwiegen doch, oder siehst du das im Vergleich zu anderen Unternehmen anders? Es gibt ja auch Unternehmen, die eben nicht dieses One-Man-One-Engine-Verfahren anwenden. Ich nenne es immer das AMG-Verfahren, das M&A-Expert anwendet. Einer ist zuständig vom ersten bis zum letzten Tag, sondern es gibt auch Unternehmen in unserer Branche, die praktisch als Fließbandarbeit solche Mandate betreuen. Was hältst du davon?
Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt die Vorgehensweisen unserer Mitbewerber kritisieren. Das ist deren Art, wie sie vorgehen. Mhm. Nur wir haben diese Art vor vielen Jahren auch praktiziert, haben festgestellt, dass es nicht unbedingt zu dem Erfolg führt, den wir in den letzten Jahren gehabt haben, nachdem wir umgestellt haben auf dieses, wie du es nennst, AMG-Prinzip. Und deswegen denke ich mal, halten wir zunächst einmal an dieser Vorgehensweise fest, weil wir ja auch merken, ja, wir kommen damit weiter. Mhm. Und wir haben eben den Verantwortlichen. Das Thema ist auch allgemein bekannt. Wenn eine Sache nicht funktioniert, sucht man gerne den Schuldigen. Und wenn man eine Kette an Prozessen hat, dann ist es auch ein leichtes, den Schuldigen in einer anderen Sektion zu finden als bei sich selbst. Mhm. Und das schließen wir mal von Haus aus bei der Vorgehensweise.
Ja, so ist es geplant.
Ja. Ich bin darüber hinaus natürlich davon überzeugt, dass Größe etwas ausmacht, weil wenn man sich die Prozesse anschaut, die Komplexität der Prozesse, dann ist das aus meiner Sicht in der One-Man-Show nur schwer umzusetzen. Und von daher ist die Größe eines Unternehmens schon sehr wichtig und wir sollten wachsen, nicht nur im Hinblick darauf, dass wir dann die regionale Anbindung besser umsetzen können, sondern auch im Hinblick darauf, dass wir sehr viel Teamwork auch haben untereinander, was dem Mandanten zugutekommt.
Also kann man zusammenfassend sagen, wir bieten unseren Mandanten das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite die individuelle Beratung durch einen Berater vom ersten bis zum letzten Tag und auf der anderen Seite das professionelle Netzwerk aus vielen Beratern, die den einen Berater natürlich auch unterstützen in der Abwicklung.
Das ist mehr oder weniger das Fazit aus dem Ganzen.
Vielen Dank, Martin.
Das war Chefsessel frei, der Podcast für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen von M&A Expert.